damals war es sicherlich noch ein bisschen unstrukturierter, undefinierter, ein bisschen einfach wilder Westen.
Und das haben wir halt von Anfang an schon gelernt, wie, was das eigentlich wirklich bedeutet, ne? Was wirklich sich zu committen und sagen, wir kriegen das jetzt hin. Punkt.
Und so war der Service auch aufgebaut. Also hol uns einen Kunden und wir machen ihn erfolgreich, no matter what it takes. So, ist ganz egal.
Ich glaube, das ist ein Mindset, das könnten, würde mehr Agenturen gut tun. Viele gehen das leider ein bisschen anders an. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Revenue Marketing Real Talk Podcasts. Matze und ich sitzen heute zusammen und wollen mal über ein Thema von Yoyaba sprechen, und zwar unser kompletter Go-to-Market-Approach, unser Ansatz, wie wir eigentlich Marketing und Sales aufbauen, wie das alles angefangen hat, wie wir darüber nachdenken, was so die verschiedenen Next Steps waren, die dazu geführt haben, dass wir jetzt eine Agentur haben nach irgendwie 4,5 Jahren mit 50 Leuten, irgendwie 60 Accounts ungefähr betreuen im B2B-Software-Space an einer Stelle sind, wo wir sicherlich viel probiert haben, sicherlich auch viel noch vor uns haben, aber sicher auch viele Learnings sammeln durften. Ich freue mich tatsächlich sehr darauf, weil das auch ein Thema ist, wo ich natürlich stark involviert bin, was auch viel bei mir liegt. Und wo wir sicherlich auch einiges teilen können, gerade wenn es so um irgendwie moderne Marketingansätze geht. Ich würde mal behaupten, dass unser Ansatz, wie wir eigentlich die Agentur aufgebaut haben, wahrscheinlich relativ untypisch ist, wenn ich uns auch viel mit anderen Agenturen vergleiche, weil wir ein sehr, sehr leanes Setup auch vor allem haben. Also wir haben einfach eine Person im Sales für 50 Leute und wir haben quasi eine Person im Marketing, das ist Varun, und ein Content Creator, das ist Niklas, der jetzt auch hier hinter der Kamera sitzt. Und natürlich dann uns beide als Subject Matter Experts quasi. Wie geht's dir denn heute, Matze, bevor wir in das Thema einsteigen? Wie bist du aufgewacht?
Aufgewacht bin ich gut. Das Wetter ist einfach so gut mittlerweile in Hamburg.
Ich habe gesehen, es ist relativ viel Sonne, ne? Irgendwie 5 Tage am Stück.
13 Grad, Strahlensonne. Ich war am Wochenende, habe ich mich einfach nur auf eine Parkbank gesetzt und 1,5 Stunden mir nur die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Dementsprechend geht's mir. Also, wirklich, wirklich gut. Und hab eine gute Woche, freue mich auf die Folge. Und wie geht's dir denn?
Ich bin tatsächlich diese Woche, das ist ja meine letzte Woche in Kapstadt. Freitag fliegen wir zurück, kommen dann Samstag an. Und ich muss sagen, ich habe so eine krasse Vorfreude auf Hamburg. Also ich habe mich wirklich seit Jahren wahrscheinlich nicht so auf Hamburg gefreut. Das kannst du dir nicht vorstellen. Obwohl es hier natürlich wunderschön ist. Ne? Also man sieht es hier ein bisschen im Hintergrund, Sonne scheint. Wir haben hier sicherlich ein bisschen mehr Grad noch als auch in Hamburg. Über 20. Aber irgendwie so jetzt nach der ganzen Zeit, ich freue mich extrem, wieder nach Hamburg zu kommen, euch alle zu sehen, das Office zu sehen. Ich habe gehört, es hat sich auch viel bewegt im Office, was so die Einrichtung angeht. Es ist ja more or less jetzt eigentlich komplett fertig. Da bin ich mega hyped. Werden auch einen Vlog aufnehmen, by the way, als kleiner Teaser, wie ich dann in das Office gehe und was so an Neuigkeiten da sind. Und ich glaube, wir haben generell noch nie das Office gezeigt. Jetzt, nachdem es irgendwie fast ein Jahr auch fertiggestellt wurde, also echt lang gedauert. Krass. Aber ich glaube, es lässt sich sehen. Und ich freue mich natürlich auch wieder auf meine Wohnung, also so und vor allem auch auf meine Strukturen, also ins Gym gehen, meine Wohnung zu haben, irgendwie den Alltag mal wieder zu erleben. Ich habe da schon auch gemerkt, dass ich ein sehr strukturierter Mensch bin und das irgendwie mir sehr viel Halt gibt, immer wieder zurück in meinen Hamburger Alltag auch zu kommen. Und deswegen sehr viel Vorfreude diese Woche in mir. Natürlich jetzt nochmal die letzten Tage hier auskosten und dann geht's Freitag ab in den Flieger.
Nice, ja, freue ich mich auch drauf, wenn du wieder back bist, aber ja, hat sich einiges getan tatsächlich. Also auch da kannst du dich sehr drauf freuen und ich glaube, du kommst perfekt dann mit der Sonne nach Hamburg, wenn es hier auch richtig, richtig schön wird.
Ja, ich habe schon mal in die Wetter-App gespickelt und auch am Wochenende soll es wieder sonnig werden. Von dem her, ich glaube, besser könnte man da nicht empfangen werden.
Let's go, ja.
Ja. Ja, cool. Und dann auch der nächste Podcast tatsächlich wieder wir zusammen im Studio. Auch das für mich natürlich eine riesige Vorfreude. Ist schon was anderes, wenn wir gemeinsam im Raum sitzen. Wobei ich muss sagen, hat jetzt auch gut geklappt. Also besser, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Okay. Von dem her bin ich happy darüber. Cool. Unser Go-to-Market. Vielleicht wollen wir mal damit anfangen, wie wir eigentlich ganz zum Anfang gestartet haben. Ich weiß nicht, ob das einige wissen, die auch hier zuhören, aber es war ja schon am Anfang auch so von der Positionierung, was wir gemacht haben. Wir haben ja irgendwie alles auch an alle more or less verkauft. Also sie waren am Anfang natürlich nicht so spezialisiert auf B2B-Softwareunternehmen, wie wir es jetzt auch sind. Und da bist du auch gerade dazu gekommen, als so richtig, weiß ich noch, Matze, als wir so richtig mitten in diesem Sales-Hustle auch waren und ich war da wirklich täglich einfach nur am Telefon und habe versucht zu verkaufen, was irgendwie es zu verkaufen gab. Also es war wirklich egal, was jemand nachgefragt hatte. Wir haben immer gesagt, ja klar, haben wir schon 5-mal gemacht, kriegen wir hin, etc. Und haben es dann auch irgendwie hinbekommen, aber hatten dadurch halt gar keinen Fokus auf eine konkrete Sache. Und das hat sich ja dann mit einem Pitch für ein B2B-SaaS-Unternehmen auch geändert. Tatsächlich, das war Humano damals, sind jetzt immer noch Kunde, also krasse Story auch. Und da haben wir dann eigentlich erst gesagt, hey, wir spezialisieren uns jetzt 100% auf B2B-Softwareunternehmen. Und haben da dann auch quasi unseren kompletten Approach auch geändert. Ich würde sagen, so das erste Jahr war es schon sehr viel von uns Outreach-technisch. Also wir hatten damals, ne, wie ganz viele auch, LinkedIn-Automatisierung outgemaxed bis zum geht nicht mehr.
Ja, wirklich.
Mit Expandi für die Kenner, die das Tool kennen. Wir haben irgendwie 8 Accounts gleichzeitig gespielt. Ich habe irgendwie 100 Leute am Tag vernetzt. Das war komplett irre.
Damals war noch besser. Also mittlerweile ist LinkedIn strenger geworden, aber damals haben wir echt,
Ja,
das ging schon ins Abusement rein, auf jeden Fall, was wir da gemacht
komplett.
haben.
Also heute kannst du ja maximal 100 Leute in der Woche adden, soweit ich weiß. Und auch da musst du vorsichtig sein. Damals gingen locker 100 Leute am Tag. Also no problem. Und das haben wir natürlich genutzt. Und dann auch natürlich irgendwie 8 Accounts aufgesetzt. Also so viele Leute, wie wir in der Firma waren, obwohl die meisten natürlich nicht aktiv auf LinkedIn unterwegs waren. Haben wir halt die Accounts genutzt, um Leute anzuschreiben, um irgendwie Aufträge zu bekommen, um ins Gespräch zu kommen mit Personen. Und damals aber nur, ey, ganz egal, Geschäftsführer von einem Unternehmen, der wird angeschrieben. Und ja, das hat uns auch tatsächlich ein paar erste Kunden gebracht, weil wir halt so viel Volumen hatten, ne? Also wir haben ja halt wirklich hunderte Leute am Tag angeschrieben und gibt's dann immer ein paar, die dann natürlich drauf anspringen und sagen, hey, lass mal sprechen. Und ja, das waren so die Anfänge. Also damals haben wir Dinge gemacht, die ich heute so unter keinen Umständen nochmal tun würde. Tatsächlich, weil es natürlich auf der einen Seite heute gar nicht mehr möglich ist, rein policy-technisch von LinkedIn, aber natürlich auch auf der anderen Seite, ich der Meinung bin, dass wenn du eben so plumpen, radikalen Outreach auf Volumen machst, da war ja nichts wirklich personalisiert, dass du da einfach keine guten Ergebnisse hast und eher Unternehmen und Accounts auch verbrennst, als dass du da wirklich jetzt einen Impact auch hast. Deswegen haben wir dann auch irgendwann, als dann auch so LinkedIn die ersten Maßnahmen ergriffen hatte, um das einzuschränken, um dagegen vorzugehen, weil wir natürlich auch nicht die Einzigen waren, die das gemacht haben, sondern sehr viele und LinkedIn natürlich auch gemerkt hat, hey, das ist eigentlich nicht zielführend für die Plattform, wenn sich so viele Nutzer beschweren, dass sie nur noch irgendwie angeschrieben werden mit automatisierten Nachrichten, haben wir das dann irgendwann auch komplett gecuttet, also gar nicht mehr weiterverfolgt, und dann wirklich angefangen, also ich war ja der Erste, ich habe angefangen wirklich dann wöchentlich auf LinkedIn zu posten, und quasi einen Content-First-Approach auch umzusetzen, zu sagen, hey, wir schreiben jetzt einfach über unsere Journey, wir dokumentieren eigentlich mal so alles, was wir machen, und teilen auch noch so ein paar Dinge, die wir einfach gelernt haben, was jetzt so konkret fachlich auch ist, mit teilen ein paar Cases, irgendwie erste Resultate, die wir mit Kunden hatten, und es war noch so relativ, ja, also es wenn ich mir jetzt die Posts anschauen würde, würde ich sagen, oh Gott, was habe ich denn damals gemacht? Aber es war halt auch so eine Lernphase, um da mal reinzukommen. Ich glaube, wenn du nicht den ersten Post schreibst, dann kannst du gar keinen hundertsten guten Post auch haben. Und so war halt auch da der Start. Und wie war das denn für dich aus deiner Sicht? Du bist ja ein halbes Jahr nach Gründung dazugekommen als erster Mitarbeiter. Wie hast du das denn eigentlich damals so wahrgenommen? Weil da warst du natürlich auch noch Mindset-technisch wo ganz anders. Würde mich mal interessieren, also jetzt, wenn du so darüber nachdenkst, was kommt da so in deinen Kopf? Wie siehst du das Ganze?
Also wir waren, glaube ich, auch viel auf Events so. Was mir aufgefallen ist, das Erste, was mir aufgefallen ist, dass wahnsinnig viel Wert darauf gelegt wird, irgendwo zu sein, wo auch andere erfolgreiche Leute sind, glaube ich. Ich glaube, das war so ein bisschen auch das Credo teilweise, neben dieser Mass-Outreach-Geschichte, irgendwie zu gucken, können wir irgendwie auf ein Event gehen oder können wir irgendwie auf eine Mastermind gehen, auch die, ja, wo wir einfach mit guten Leuten in Kontakt kommen, glaube ich, um auch erstmal dieses initiale Netzwerk zu bauen, was sicherlich auch bis heute irgendwie Effekt hat und schon da, glaube ich, war von Anfang an schon dieser langfristige Fokus auf ein Connections, Netzwerk eben bauen, intensivieren und so weiter und dann halt überzeugen. Der war von Anfang an spürbar, trotz der ganzen Mass-Outreach-Geschichte, das war so dieses Hebelthema, was auch da war. Ich kann mich doch daran erinnern, das dann schon ein bisschen weiter nach vorne jetzt gedacht, aber wir haben auch relativ früh, so kommt es mir zumindest vor, so Direct Response Ads aufgenommen mal, selber im Office damals. Und du hast, glaube ich, da auch mal eine mittlerweile legendäre Ad geshootet, die dann auch auf LinkedIn etc. einfach ausgespielt wurde mit einem ganz konkreten Offering hinter. Also so ein klarer, wie so ein Coaching-Berater-Funnel eigentlich das Ganze aufgebaut. Ich meine, so machen es, glaube ich, viele Agenturen heutzutage immer noch, ehrlich gesagt. Ist ein Approach, von dem wir so ein bisschen abgekommen sind. Aber das war schon natürlich sehr, sehr spannend mit anzusehen. Man muss fairerweise sagen, also zu dem Zeitpunkt war ich halt wirklich überhaupt gar nicht in Akquise überhaupt oder Marketing überhaupt involviert. Das bedeutet weder, war ich in Pitches drin und ich glaube, das ist auch noch so aus der Service-Perspektive ein ganz, ganz großer Unterschied. So, die Kunden wurden halt reingeholt mit einem Offering und dann wurde halt sozusagen irgendwie gesagt, okay, kümmern wir uns jetzt im Service drin drum. Aber so richtig gut allein war das nicht. Man musste dann ganz oft ja, sehr flexibel und dynamisch sein in der Art und Weise, wie man dann eben diese Offerings auch umsetzt und dann auch berät diesbezüglich. Ich glaube, es hat halt ein wahnsinniges Exposure gegeben, was so neue Erfahrungen angeht und verschiedene Industrien angeht und auch verschiedene Kanäle angeht, etc. Also dieses Handwerk wirklich breit auch und tief gleichzeitig zu lernen und das ist sicherlich auch mit einem großen Arbeitsdruck dahinter. Das hat so die Phase für mich geprägt und ich glaube, das hat sich dann auch in der Akquise und auch im Marketing so ein bisschen widergespiegelt. Also auch so ein bisschen viel hilft viel Mentalität, die dahinter war. Und so war der Service auch aufgebaut. Also hol uns einen Kunden und wir machen ihn erfolgreich, no matter what it takes. So ist ganz egal. Und ein Stück von der Mentalität haben wir auf jeden Fall noch immer auch bei der Yaba mit drin. Und das sind wir auch cool, dass wir jetzt nicht schauen auf ein Projekt. Boah, ist das jetzt auf ein Euro genau profitabel oder so, sondern wenn der Kunde was braucht, dann braucht der Kunde was und dann wird das gemacht. Aber damals war es sicherlich noch ein bisschen unstrukturierter, undefinierter, ein bisschen mehr einfach wilder Westen. Jeder hängt sich einfach maximal rein in dem Wissen, auch noch nicht ganz so viel Erfahrung zu haben. Und dadurch sind wir aber mal sehr, sehr nah, das ist vielleicht noch witzig zu erwähnen, auch sehr, sehr nah an die Kunden rangekommen. Das heißt, wir sind immer sehr schnell, so eine Sache, die uns irgendwie ausgemacht hat, finde ich immer und noch immer ausmacht, wir sind sehr, sehr schnell auch sehr tief ins Unternehmen vorgedrungen. Das heißt, wir sind dann angefangen mit Google Ads oder Facebook Ads oder SEO und dann, wenn du 3 Monate später in den Account reingeschaut hast, wurde da mit irgendeinem Head of Sales irgendwie frequent gesprochen, wurde da mit Geschäftsführung die ganze Zeit gesprochen und es wurde sich so ein bisschen davor getastet, weil irgendwie keine Mühe gescheut wurden. Und wenn man dann gemerkt hat, oh, das ist ein Problem im Marketing zu Sales Alignment, dann hat man sich ja verantwortlich dafür gefühlt, das auch zu lösen, weil der Account muss halt einfach funktionieren. So, es gibt einfach keine Alternative dazu. Und dann setze ich halt den Call auf mit dem Head of Sales. Wir hatten da teilweise auch echt witzige Situationen, wo wir dann die ersten Initiator waren, die diese Verbindung Marketing und Sales eigentlich mal hergestellt haben, was jetzt, glaube ich, als externe Agentur, die gar nicht dafür beauftragt wurde, schon auch ja, bedeutsam ist und irgendwie auch prägend und auch witzig. Genau, ich glaube, dass so dieses Maximierungs-Mindset hat uns da einfach wahnsinnig geprägt in der ersten Phase und ich weiß auch ganz genau, mein LinkedIn, ich habe auch jeden Tag die 100 Requests rausgehauen, ich habe halt nie was damit gemacht, so, aber ja, gab es die Zeit auf jeden Fall und da habe ich auch gerne mitgemacht. Auch wenn ich da
Ja.
sicherlich nicht keinen großen Nutzen beigetragen habe oder gestiftet habe in dem Erfolg des Ganzen.
Ja, ich glaube, das, was wir gut gemacht haben, waren halt so Growth-Hacking-Dinge irgendwie zu entdecken, weil ich meine, so eine Automatisierung, die setzt du halt einmal auf und die arbeitet dann halt Tag und Nacht für dich über mehrere Accounts. Wenn du das alles manuell machen würdest, das würde gar nicht funktionieren mit einer Person. Und ich glaube, das hat uns schon sehr schnell geholfen, am Anfang dann auch viele Kunden zu gewinnen, sodass wir dann so viel lernen konnten. Und wie du schon richtig sagst, wir hatten ein absolutes Make-it-work-Mindset, ne? Also wir mussten sicherlich wahrscheinlich dreimal so lange wie andere, die schon jetzt 100 Mal gemacht haben, an den Dingen sitzen, damit es funktioniert. Aber wir hatten halt so ein krasses Mindset, dass no matter what it takes, so, wir werden das richtig gut hinkriegen. Und das haben wir heute immer noch. Wobei wir heute natürlich zusätzlich sehr viel Erfahrung haben, sehr viele Skills haben in den verschiedensten Disziplinen etc. Aber selber, selbst wenn wir jetzt irgendwie einen Kunde haben, der gerade eine schwierige Zeit hat und da braucht es einfach das extra Effort und Work, dann machen wir das immer und gehen da wirklich tief rein, um da halt einfach diese Partnerschaft zu zeigen, die wir mit Kunden pflegen, diese wirklich langfristig. Und wenn du halt nicht auch mal gemeinsam durch schwere Zeiten gehst, dann weißt du gar nicht, wie das eigentlich ist. Ne? Das ist ja bei einer Beziehung nichts anderes. Ne? Die schweren Zeiten sind die, die dann auch wirklich eine Beziehung prägen. Und so ist natürlich auch in einer Kundenbeziehung genau dasselbe.
Ja,
Und
genau.
das haben wir halt von Anfang an schon gelernt, was das eigentlich wirklich bedeutet. Ne? Was wirklich sich zu committen und sagen, wir kriegen das jetzt hin. Punkt. No matter what it takes.
Ja, und auch dadurch ist natürlich auch so ein bisschen was in der Luft dann immer. Also es ist sehr ansteckend auch, finde ich, in diesem Umfeld stattzufinden. Nur natürlich sind wir auch irgendwann an unsere Grenzen gestoßen, muss man einfach sagen, wo die Sachen einfach nicht mehr funktioniert haben. Also dieser reine Maximierungsgedanke hat nicht mehr funktioniert. Wir haben natürlich wahnsinnig viel gearbeitet, hat auch Spaß gemacht, aber du kannst halt irgendwann nicht einfach noch mehr Accounts aufnehmen. So, es ist einfach irgendwann nicht mehr möglich, da diesen Modus weiterzufahren einfach. Und ich glaube, dann haben wir auch angefangen zu gucken, okay, was müssen wir eigentlich machen? Und ein Schritt, den wir gemacht haben, weil wir wollen uns ja hier aufs Go-to-Market fokussieren, ist dann eben auch, kann ich mich ganz, ganz gut noch daran erinnern, den Serviceabteil, also die Serviceverantwortlichen quasi, die Experten dann mit in Sales auch einzubinden. Das heißt, die das Handwerk tatsächlich ausführen, auch mit stark in Pitch, aber auch schon davor in Teilen mit zu integrieren, um sicherzustellen, dass wir nicht nur einen guten ICP-Fit haben. Ich denke, das ist auch ohne Service möglich, sondern auch, dass die Rahmenbedingungen, unter denen die Zusammenarbeit gestartet wird, einfach eine sehr, sehr gute Ausrichtung hat und sehr, sehr gut funktionieren wird, wenn die Dinge so aufgehen, wie man sich die vorstellt. Und da einfach, glaube ich, so diesen Fokus nochmal drauf zu setzen, hat nochmal viel, viel krasser sichergestellt, dass wir noch größeren Impact haben können bei Kunden und dementsprechend auch uns viel, viel leichter auf dieses B2B-SaaS-Thema fokussieren konnten, weil wir, glaube ich, auch einfach gemerkt haben, aus einer Kulturperspektive hat wahnsinnig viel Spaß auch damals schon gemacht, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, weil es sind irgendwie progressive Denker, auch kritische Denker, auch oft etwas jüngere Leute, die was bewegen wollen, die wirklich nach vorne gehen, die was erreichen wollen. Da haben wir uns, glaube ich, viel auch drin gesehen. Und ich glaube, deswegen war es auch auf einer Zusammenarbeitsebene ein sehr guter Fit.
Und auch wie du sagst, dass wir Experten mit in den Sales-Prozess holen. Für die unsere Website kennen, auf der Kontaktseite steht ja auch inzwischen, sprich mit Spezialisten, nicht mit Sales. Und das ist ja wirklich auch so, weil wir halt gemerkt haben, dass es eigentlich gar kein Sales-Prozess ist, sondern vielmehr ein gemeinschaftliches Herausfinden, was ist jetzt hier eigentlich der Case? Ist es wirklich ein hundertprozentiger Match? Können wir da wirklich helfen? Was sind hier ganz konkret die Probleme? Warum ist das überhaupt ein Problem? Um dann wirklich tief reinzugehen und auch direkt Ineffizienzen herauszufinden, Möglichkeiten aufzuzeigen, etc. Und das ist natürlich dann einfach ein Prozess, der sehr gemeinschaftlich auch einfach ist. Also nicht so einseitig, ich verkaufe dir jetzt hier was, sondern wirklich, hey, lass uns mal gemeinsam hinsetzen und gucken, was denn hier eigentlich wirklich auch der Fall ist und wie das aussehen könnte, etc. Und ja, wie du sagst, was wir halt gemacht haben, ist sehr, sehr stark das ICP zu schärfen, machen wir immer noch. Ich glaube, das ist ein never-ending process, einfach immer noch mal konkreter zu sagen, hey, das brauchen wir und das müssen wir leider absagen. Auch jetzt in den letzten Monaten tut sich da extrem viel bei uns, bis heute und auch noch die nächsten Wochen sicherlich, um einfach quasi dahin zu kommen, das ist ja das Ziel, ne? Dass man irgendwann eine hundertprozentige Trefferquote hat, dass man weiß, Jeden, den wir aufnehmen als Kunden, sind wir 100% confident, dass wir da richtig geile Ergebnisse erzielen wollen. Und da wollen wir hinkommen, das ist der Anspruch, sodass wir dann natürlich auch ein maximales Retention-Game spielen. Also immer die langfristige Partnerschaft in den Vordergrund stecken, setzen, als jetzt irgendwie kurzfristige Umsätze. Und ich glaube, das ist ein Mindset, das würde mehr Agenturen gut tun. Viele gehen das leider ein bisschen anders an. Aber wir sind überzeugt, dass hier in der Langfristigkeit der Erfolg liegt, was natürlich umso schwieriger ist in Zeiten, wo es irgendwie jetzt auch Unternehmen schlecht geht, der Branche schlecht geht und sicherlich auch wir ja auch im New Business die Challenges haben oder jetzt es auf jeden Fall merken, dass es jetzt nicht allen Firmen wie noch vor 2 Jahren ultra gut geht etc. Aber ja, ich glaube, das wird uns dann auf jeden Fall auch ja mittel- und langfristig wirklich zum Erfolg führen, dieses Mindset zu verfolgen. Und was wir eben machen, um da auch hinzukommen, um quasi auch, weil die Frage ist ja, wenn du jetzt sagst, okay, du willst nur Kunden angeben, wo du 100% sicher bist, dass es das ein Erfolg wird, ist ja, wie schaffst du es, dass du möglichst viele Anfragen kriegst, die wirklich extrem qualifiziert sind, ne? Also ein sehr hohes ICP-Match schon direkt mitbringen. Und quasi auch einen Education Level, sodass sie unsere Philosophie verstehen, weil wir sagen ja auch mittlerweile, du musst eigentlich einen Buy-in haben für unsere Philosophie, sonst werden wir auch nicht mit dir arbeiten. Und deswegen machen wir auch den ganzen Content, deswegen haben wir so viele Podcast-Folgen, machen wir so viel LinkedIn-Content etc., dass wir eigentlich Anfragen kriegen von Personen und von Unternehmen, die sich halt schon intensiv auch mit Yojaba, mit unserer Philosophie, mit unseren Ansichten auch beschäftigt haben. Und das funktioniert, ne? Also unser Approach mittlerweile ist ja wirklich quasi alles for free rauszugeben in LinkedIn-Posts, in den Podcast-Folgen hier, sodass auch natürlich du alleine damit schon sehr viel selber umsetzen kannst, ne? Erst diese Woche hat übrigens ein potenzieller Kunde uns geschrieben, der meinte, hey, nochmal vielen Dank für die guten Gespräche. Vom Budget schaffen wir es leider noch nicht ganz, dass wir zusammenkommen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal mit einer anderen, kleineren Agentur und nehmen euer Wissen aus dem Podcast, um da die ersten Dinge umzusetzen. Und wir sprechen uns dann nochmal in einem halben Jahr bis Jahr. Und auch wenn das natürlich erstmal so, oh Mann, shit, jetzt haben wir einen Kunde verloren, irgendwie erfüllt mich das auch zu wissen, dass man so viel Wert aus dem Podcast zieht, der kostenlos ist. Selbst wenn sie es dann erstmal mit einer anderen Agentur machen, aber natürlich werden die auch langfristig uns dadurch immer top of mind haben, wenn wir eben so viel Impact auch hatten, allein durch das Wissen aus unseren Content Pieces. Und da sieht man halt, dass es wirklich auch funktioniert, wenn man den Fokus auf Education legt, anstatt auf direkte Conversion in allen Marketingaktivitäten und Aktionen. Ja, das ist so der Sinn der Sache. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, da bist du jetzt so ein bisschen schon beim Status quo angekommen, also wo wir mittlerweile so von dem alten Modell zum neuen Modell auch geswitcht sind und was das mit sich bringt, eben viel mehr Service Involvement im Sales, viel mehr Content-getriebeneres Marketing im Endeffekt auch und Außendarstellung. Vielleicht kannst du einfach nochmal aufzählen, so, was sind eigentlich so die ganzen Initiativen? Also,
Ja.
woraus besteht Yojaba Go-to-Market?
Ja. Sehr gute Sache. Frage meine ich. Also allen voran sicherlich LinkedIn. Also die meisten werden uns sicherlich über LinkedIn kennen, wahrscheinlich auch mich viel gesehen haben. Meine Personal Brand. Ich mache da viel Content jede Woche und schreibe eben um verschiedene Themen. Natürlich viel, ja, um unsere. Um unser strategisches Narrativ, ne? Also wie wir die Welt sehen, wie die alte Welt war, was so alte Playbooks waren, wie es heute funktionieren soll, wie du den Switch hinkriegst zu modernem Marketing, von Lead Gen zu Demand Gen, Richtung Revenue Marketing, aber auch ganz konkrete Plays, Beispiele, wir zeigen da Kundencases, wir veröffentlichen auch Frameworks, ich erzähle sehr viele Stories, irgendwie, was ich so erlebe aus Gesprächen, ich erzähle aber auch so die komplette Entwicklung von Yojaba, also quasi so, ich dokumentiere unsere Journey auf LinkedIn, sodass Leute eigentlich wirklich sehr starkes Vertrauen aufbauen zu mir und dadurch auch zu Yojaba. Und mittlerweile poste ich auch öfter, also ich würde sagen, aktuell bin ich so bei 3, 4 Mal die Woche. Was ich auch merke, hat einen starken Impact, wobei ich auch jetzt schon wieder merke, boah, ist echt tough, so viel Content sich immer aus den Fingern zu ziehen. Also es ist nicht leicht für alle, die denken, ja, wie machen die das eigentlich, so viel zu posten? Ja, es ist anstrengend. Manchmal geht es leichter, manchmal weniger leichter. Das Wichtige ist einfach immer durchzuziehen. Und irgendwie kommst du dann immer doch nochmal auf Ideen. Meistens kommen die halt nicht dann, wenn du sie wirklich brauchst, sondern irgendwie abends auf dem Weg vom Zähneputzen ins Bett oder morgens nach dem Aufstehen in der Dusche oder so. Ja, genau. Aber jetzt schweife ich schon wieder ein bisschen ab. Was ich sagen wollte, ist, dass es halt angefangen hat mit meinem Account und wir dann eben nach und nach mehr Accounts dazugenommen haben. Also zuerst mal den Company-Account, wo wir dann regelmäßig Content auch veröffentlicht haben auf Yoyaba. Wo wir jetzt zweimal die Woche auch posten, dann kamst du dazu als dein Account, als zweite wirklich sehr, sehr wichtige Personal Brand, natürlich auch in Kombination mit dem Podcast haben wir das natürlich smart gespielt, dass du im Podcast dabei bist und eigentlich seitdem auch regelmäßig auf LinkedIn postest. Das ist leider im Januar eine kleine Flaute, aber jetzt bist du wieder dabei, das feiere ich.
Hey,
dann haben
hey,
wir auch das passiert, wenn man langfristig irgendwie kontinuierlich postet, dass es mal eine Zeit gibt, wo es dann doch nicht so funktioniert. Aber auch da hat sich Matze wieder gefangen. Genau, und dann kam Paul noch dazu bei uns, der das Revenue Operations Department bei uns leitet und aufbaut und eben die RevOps-Themen bespielt. Sehr viel fachlicher Content. Bei mir ist es so ein Mix aus persönlich, Journey dokumentieren und fachlich. Matze, würde ich sagen, ist 80% fachlich, 20% persönlich. Paul ist bisher, bei einem persönlichen Post hat er auch neulich gemacht tatsächlich, aber Paul ist schon auch nochmal sehr fachlich. Genau, und deswegen drei Leute. Dann haben wir immer mal wieder vereinzelte Leute, die mal einen Post machen. Bisher leider weniger regelmäßig, aber auch da versuchen wir das natürlich zu pushen, weil es ist schon so, wenn man jetzt mal die Top-Beispiele anguckt auf LinkedIn, dann schaffen die es zunehmend mehr Leute zu animieren, aus der Firma heraus eben ihre Expertise zu posten, ihre Erfahrungen und Cases, und das hat sicherlich einen Riesenhebel. Gerade so
Du
Firmen
hast
wie
eine Person
Klari.
vergessen. Du hast Sascha noch vergessen. Für die
Stimmt. Ah
Leute,
ja,
die
stimmt.
ja auch regelmäßig
Organic,
dabei, für die
ja, hast du
Leute,
recht.
die Organic B2B mal
Ja.
richtig verstehen wollen, die müssen
Ja.
da auf jeden Fall mal vorbeischauen.
Ja.
Sascha ist natürlich der ausgesprochene Name, heißt Alexandra auf LinkedIn.
LinkedIn.
Oder also Alexandra auf LinkedIn, Alexandra Yoyaba oder so, einfach mal eingeben. Und dann gibt es auch nochmal eine andere Angle auch auf das Thema Revenue
Ja,
Marketing, das ist ganz
genau,
cool.
und total, also gerade der Organic-Bereich aktuell super spannend für viele Unternehmen und sicherlich von uns auch der Gedanke, eine Person aus den verschiedensten Bereichen zu haben, um eben unterschiedliche Einblicke und Perspektiven auch zu gewinnen. Und das würde ich auch empfehlen an der Stelle, dass halt nicht jetzt irgendwie alle aus dem gleichen Bereich kommen, die jetzt auf LinkedIn posten, sondern dass man schön verteilt, dass einfach der Content auch wirklich stark unterschiedlich ist. Und das ist ja bei uns definitiv, würde ich sagen. Jeder Account ist sehr unterschiedlich, sodass es sich auch lohnt, alle zu konsumieren. Genauso wie Yoyaba, auch da nochmal ganz unterschiedlicher Content, wo wir natürlich nochmal mehr über die Kultur und auch so die Neuigkeiten aus der Firma besprechen und posten. Ja, und dann, was wir dann noch dazu genommen haben, ist eben so ein klassisches Retargeting, weil dadurch, dass wir eben viel Traffic generieren über unseren organischen Content, kommen eben viele Leute auf die Website und mittlerweile natürlich auch viel über Empfehlungen. Und wir haben sehr starkes Retargeting dann aufgesetzt, wo wir halt nochmal Videos posten, Case Studies, aber mit relativ wenig Budget, muss man dazu sagen, bisher. Aber halt dafür sehr lang. Also wenn man einmal dann auf unserer Website war, dann ist schon von uns Ziel, solange es ein ICP-Fit ist, dass die Person dann halt sehr, sehr regelmäßig von uns hört, sehr viele Touchpoints auch bekommt. Da gibt es ja auch eine neue spannende, ja, neues spannendes Asset von HockeyStack. Darüber können wir vielleicht auch mal berichten, wie viele Touchpoints eigentlich braucht von MQL zu SQL zu Opportunity zu Close One. Aber es sind auf jeden Fall von einer Stage zur nächsten um die 50 immer, also wirklich krass viel. Aber genau, und das ist so das Ziel, ne, dass wir halt immer top of mind sind, aber nicht durch jetzt irgendwie nervige Ads, sondern jedes Mal, wenn wir einen Touchpoint etablieren, wirklich Wert stiften. Und das steht wirklich im Vordergrund. Das heißt, die Ads, die wir da bespielen, die liefern einen Mehrwert. Das heißt, auch die Video-Ads, wo wir Werbung draufschalten, beantworten halt ganz konkrete Fragen, wie zum Beispiel: Warum sollte ich überhaupt jetzt den Switch Richtung Demand Gen tätigen? Wie sieht eigentlich der Prozess aus? Wer ist da eigentlich involviert? Was muss ich denn noch so beachten bei dem Switch? Warum ist Yoyaba vielleicht die beste Adresse gerade für mich als Unternehmen im B2B SaaS Space? was sind denn Gründe, die für uns sprechen und was hebt uns von anderen Agenturen ab, ne? Also so die verschiedensten Fragen, die halt ein potenzieller Kunde auch hat, die beantworten wir und helfen ihm quasi dann, ja, eine Entscheidung zu treffen am Ende des Tages, weil wir natürlich auch wissen, dass wir die richtige Wahl sind für die allermeisten B2B-SaaS-Unternehmen ab einem bestimmten Scale. Und das ist natürlich dann auch quasi unsere Aufgabe, das so entsprechend zu kommunizieren und auch zu überzeugen. Und das schaffen wir dadurch. Und dann kam ja irgendwann das, was wir jetzt auch gerade hier bespielen, der gute Podcast ins Leben. Das war dann so im August. Das heißt, bis zum Podcast haben wir eigentlich wirklich nur LinkedIn bespielt und halt ein bisschen Retargeting-Ads und sind auch dadurch schon auf irgendwie 40 Leute gewachsen. Und natürlich mit einem guten siebenstelligen Jahresumsatz. Also es funktioniert, ne? Was ich damit sagen möchte, ist, du brauchst nicht fünf Plattformen, fünf Programme und das und das und das, sondern eine Sache richtig gut zu machen und zu meistern, reicht, um wirklich schon ein ordentliches Unternehmen auch aufzubauen. Ja, würde ich auch immer wieder empfehlen, einen Fokus zu setzen auf eine Sache und die wirklich zu durchdringen, bevor ich dann eine weitere noch mit aufnehme.
Ja, 100%. Cool. Ich glaube, das ist ein guter Überblick. Ich meine, Go-to-Market ist aber ein bisschen mehr auch als Marketing. So, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen mehr in den Sales-Bereich Status Quo gehen. Also was ist da, wie sind wir da gerade aufgestellt? Beziehungsweise wie siehst du da auch die Themen? Und was mich auch noch mal sehr interessieren würde tatsächlich ist so, wie siehst du so die nächsten 12 Monate? Also wie siehst du die Zukunft davon? Bioyaba konkret. Ich würde es schon mal prefacen, indem ich sage, was glaube ich bei uns sehr spürbar ist, ist, dass das Revenue-Thema halt ein integriertes Thema ist in die gesamte Unternehmensstruktur. Was ich da meine ist, wir haben nicht nur mehr Service-Involvement im Sales, in den Pitches, sondern eben auch im Content und auch in eigentlich allen möglichen Bereichen. Also ich sitze jetzt hier im Podcast, komme ja eigentlich aus dem Service. Paul hast du gerade angesprochen, Sascha haben wir angesprochen, die auf LinkedIn posten. Das ist ja auch eigentlich eine Marketinginitiative. Klar, denen bringt das auch selber was, aber grundsätzlich ist ja schon aligned mit den Themen, worüber wir auch sprechen. Und so sehen wir es im Sales auch. Also du bist ja eigentlich auch viel vertreten an dem Marketing, aber auch die Leute, die bei uns im Sales dann wirklich fokussiert sitzen, wissen immer, was geht da ab und supporten da auch immer, wenn es um Listen geht oder was auch immer. Also vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen über die Tragweite des ganzen Themas berichten. Und wie gesagt, nochmal so in die Zukunft gerichtet, würde mich auch mega interessieren.
Ja, total. Also es ist auf jeden Fall ein Team-Effort, das ist ganz klar, um quasi die ganzen Revenue-Themen auch zu meistern. Und wie du schon richtig sagst, gerade dann im Prozess ist es einfach wichtig, dass Experten da dabei sind, die nicht nur irgendwie jetzt vielleicht gut im Sales sind, sondern wirklich einfach das Wissen auch mitbringen. Und das brauchen wir einfach in unserem Case, weil wenn wir da mit CMOs, VP Marketing etc. sprechen, die wollen einfach da richtig tief reingehen in die wirklich wesentlichen Fragen und die wollen einen Advisory bekommen während dem Sales-Prozess. Die wollen da schon beraten werden. Das kannst du halt nur, wenn du eine Erfahrung und Expertise mitbringst. Ja, also so bei uns ist ja wirklich so, wir kriegen nur Inbound, wir machen gar kein Outreach aktuell. Vielleicht ändert sich das so ein bisschen in den nächsten Monaten, da komme ich gleich noch zu, aber wir kriegen wirklich ausschließlich Inbound-Anfragen aktuell. Das heißt, wir gehen dann ins Gespräch und gucken erstmal, hey, ist es überhaupt ein Match, ne? Weil wir mittlerweile ja wirklich sehr, sehr klare Kriterien haben, wo wir sagen, die muss Unternehmen mitbringen, sodass wir mit dem arbeiten und auch mittlerweile glücklicherweise an einer Position sind, wo wir das tun können. Was natürlich ja sicherlich sehr glücklich auch ist. Und dann gehen wir im Prozess. Es gibt nochmal quasi nach dem ersten Discovery Call einen Due Diligence Call, wo wir nochmal sehr tief reingehen, wo wir CRM-Zugang brauchen, Zugang zu den Ad-Accounts und das ist auch ganz wichtig, CRM-Zugang. Also ja, wir wollen wirklich Verantwortung dann auch nehmen für Revenue und nicht nur für irgendwelche Vanity-Metrics, die man in Ad-Accounts sieht. Sondern da eben wirklich den Business Impact auch mitverantworten. Und dementsprechend brauchen wir CRM-Zugang auch schon in der Analyse, um überhaupt einschätzen zu können, ob der Case was für uns ist, ob wir da überhaupt unterstützen können, ob wir überhaupt zusammenpassen. Und das ist ein intensiver Prozess, der dann so 2 bis 4 Wochen braucht. von Erstkontakt bis zu Start der Zusammenarbeit, weil nach dem Due Diligence Call kommt ja dann noch das Revenue Marketing Konzept, wo wir eben wirklich tiefgreifend eine CRM-Analyse machen, die Ad-Accounts analysieren, Ineffizienzen aufzeigen, Möglichkeiten aufzeigen, einen Actionplan bauen, und auch einfach aufzeigen, wie wir denken, ne, was wir hier für Potenziale sehen, was wir für Ideen haben, wie wir das Ganze umsetzen würden. Eigentlich so ein fertiges Konzept, ne, was man auch nehmen könnte, theoretisch, um dann selber umzusetzen. Und ja, das ist quasi so das erste einmalige Projekt. Ja, kann man eigentlich auch fast schon im Workshop-Format sehen, was natürlich auch einen starken Dialog mitbringt, der dann da passiert. Und das dient dann quasi als Fundament für die Zusammenarbeit, wo wir dann reingehen und starten. Und während dem Konzept sind natürlich immer auch, Matze, du bist oft dabei, vielleicht ist ein Yannick dabei, ein Nico, je nachdem, wer da hier der passende Experte auch ist für den speziellen Case. Ein Paul ist auch teilweise dabei, vom RevOps-Bereich. Und ja, somit ist es dann wirklich auch einfach ein Meeting oder ein längeres Meeting, wo man schon den Ansprechpartner oft auch kennenlernt und einfach schon ein sehr gutes Gefühl dafür bekommt, wie eigentlich die Zusammenarbeit aussehen wird. Und was war nochmal deine weitere Frage? Ich habe sie gerade
Wo geht's
vergessen.
hin? Wo geht's hin?
Ja.
Sales, wie sieht es morgen bei uns aus bei
Ja.
ja, aber wenn wir irgendwann
Genau,
mal
also
LinkedIn
ich glaube, das
gemaxt
ist eine
haben, was ist der
sehr,
nächste Schritt?
sehr spannende Sache. Natürlich wäre so mein Ziel eigentlich nie irgendeinen Outreach auch zu machen, sondern immer nur von Inbound zu profitieren. Aber ich habe einfach gemerkt oder merke aktuell, dass wenn du einfach bestimmte Accounts hast, die du unbedingt gewinnen willst, die jetzt vielleicht auch ein bisschen größer sind, vielleicht auch in Mittelstand reingehen, wo jetzt vielleicht auch einige gar nicht unbedingt so aktiv sind auf LinkedIn, passiert sehr viel über zwei Wege. Das eine ist Netzwerk. Also wirklich da entsprechende Kontakte auch zu haben, die dir warme Intros machen können. Und da sind wir wirklich extrem gut aufgestellt, auch durch unser Advisory Board mittlerweile, wo wir wirklich Top-Leute haben. Wie jetzt zum Beispiel der Andrew, der CMO von Paddle, dann Gleb, der Founder vom Lufthansa Innovation Hub und Managing Director damals. Dann haben wir den VP Marketing von Cogtism, dann haben wir den Founder von Storyblock, Dominik, und dann noch jetzt seit neuestem Gülşah. Die Gründerin von der Two Hearts Community, Günja Wilke. Und die haben natürlich ein sehr, sehr starkes Netzwerk, das uns auch hilft, da entsprechend in größere Accounts reinzukommen. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und auf der anderen Seite aber auch haben wir natürlich sehr viele Signale. Also es gibt ja diese Buzzwords mittlerweile, heißt es ja dann irgendwie Inbound Intent, Outbound oder wie auch immer. Also quasi die Idee ist, dass wenn du einen Inbound Intent hast, also jemand jetzt zum Beispiel irgendwie einen Kommentar hinter einer Podcast-Folge hinterlässt, Post liked auf meinem Profil war oder wie auch immer eine Anfrage, eine Freundschaftsanfrage stellt, dass man das als Inbound-Intent nimmt und dann darauf anschließend einen ganz gezielten Outbound macht. Also
Inbound
eine
led outbound, ne,
Hyperper.
glaube ich. Das
Ja,
ist ja.
whatever. Es gibt da, glaube ich, verschiedene Worte. Aber die Idee ist, dass halt erst ein Signal kommt von der Person, von dem Unternehmen. Aber jetzt noch keine direkte Anfrage und dass man dann eben dadurch, dass die Person dich dann natürlich offensichtlich schon kennt, weil sie das Signal gegeben hat, dann einen Outreach macht, sodass er nicht komplett kalt ist. Und ich meine, das ist ja auch eine sinnvolle Sache, wenn jetzt jemand fünf Posts von mir gelesen hat, zwei Podcasts gehört, dann kennt die Person uns und unsere Ansichten und dann fühlt es sich auch nicht so an, als würde man jetzt irgendwie einen Outreach bekommen oder so, sondern vielmehr einfach so einen Beziehungsaufbau und darum soll es auch gehen. Das ist natürlich extrem hyper-personalized, also ich würde niemals Massen-Outreach machen, wo jeder die gleiche Nachricht kriegt, sondern, und das haben wir auch intensiv besprochen, ich würde, wenn ich jetzt sage, okay, hier war jetzt jemand auf meinem Profil, das ist ein Account, den würden wir gerne als Kunden haben, dass ich mich wirklich eine halbe Stunde hinsetze und die komplette Go-to-Market-Strategie, die man eben so von außen sehen kann, mal analysiere, um direkt einen Wert dann auch in der Nachricht mitzugeben, sodass die Person sagt, okay, krass, da hat sich wirklich jemand mit uns beschäftigt. Ich habe allein schon durch diese Nachricht jetzt so viel Mehrwert bekommen. Natürlich gehe ich da in den weiteren Call. So, das ist so der Zielgedanke und da kann ich mir gut vorstellen, dass wir da aktiver werden in den nächsten Wochen, Monaten, um vielleicht auch neue Märkte zu gewinnen, wie jetzt zum Beispiel internationale Märkte in den UK, USA, wo wir natürlich nicht so einen hohen großen Namen haben wie jetzt hier in Dach, oder vielleicht auch mehr in den Mittelstand noch reinzugehen. Wir werden sehen, wie das Ganze dann am Ende auch funktioniert. Wir werden sicherlich auch hier mal berichten, dann in einer weiteren Folge. Ich glaube, das wird auch sehr, sehr spannend. Freue mich auf jeden Fall drauf. Genau, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine spannende weitere Journey.
Oh ja, aber SDR dann, die SDR-Funktion dann in Zukunft beim Marketing verortet, wenn es nur noch über Inbound geht, also Outreach. Oder wie läuft es dann?
Boah, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, ob SDRs im Marketingteam oder im Sales Team sitzen sollten, ne? Ja, wir werden
Wir
sehen.
werden
Also
sehen.
die Strukturen, denke ich, sind noch nicht 100% klar.
Bayo-Java. Bayo-Java. Krallen wir uns die Funktion noch. Wenn es die immer mal geben sollte. Dann probieren wir das
Ja.
aus.
Ja, cool. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Einblick gegeben, wie wir das Ganze so angehen, wie wir auch so darüber denken, und was dann auch so die Next Steps sind. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, gerne mal in die Kommentare hauen. Dann gehen wir da gerne nochmal individuell drauf ein oder antworten euch oder schreibt uns auch auf LinkedIn, wenn ihr mögt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, je nachdem, ob ihr auf YouTube, Spotify, Apple Music oder was es da noch so alles gibt, dabei seid. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Danke dir, Matze, für das gute Gespräch. Und bis dann. Macht's gut. Ciao.
Ich habe zu danken. Ciao.